Wir wollen uns heute mal in die Welt der Verschwörungstheorien begeben. In der kleinen Audiodatei an meiner Seite Kollege Jürgen Eger, man kennt ihn von Wochenende, heute mal in der Woche. Du hattest in den 90er Jahren eine Reise nach USA unternommen und hast da einige Beobachtungen gemacht. Stell doch mal dar.
Ja, also ich hatte damals eine Freundin und die hat ein postgraduales Studium bekommen. Sie war Doktor, sie war promoviert. Und aus dieser Zeit stammt auch meine Beobachtung, dass die Besatzer junge, hübsche Weiber, wenn die nicht mehr als ein Kind hatten, also sehr gefördert haben. Ich habe solche Förderprogramme an Jungs ausprobiert, nie beobachtet, sondern das war immer bevorzugt waren da junge Weiber. Und die hatte also ein Studium, ein postgraduales Studienplatz da beim MIT, also Massachusetts Institute of Technology in Boston. Also das war, besser ging es gar nicht. Das war Crème de la Crème, wie die Franzosen sagten. Wir hatten die Vereinbarung, nachdem sie also mehrere Jahre bei mir gewohnt hatte, dass ich da mit hinfahren kann. Für ein Jahr war das ja ausgeschrieben. Mein Interesse war Englisch lernen und sozusagen das Original studieren.
So, und ihr habt dann eine Rundreise gemacht, die führte euch Neuengland über Kanada zurück.
Also tatsächlich, nachdem die Wohnung klargemacht war und eingerichtet war, hatten wir noch ein bisschen Zeit. Da hat sie dann von dem Staatsgeld, das sie bekommen hat, ein Auto gemietet und dann sind wir Richtung Norden bis nach Kanada durch die Neuengland-Staaten. Und die erste Beobachtung dort war, dass in jeder Neuengland-Hauptstadt ein Kapitol stand, so in Mini-Ausführung. Nicht ganz so groß wie das Original in Washington, aber ja, selber Baustil und so. Während in Kanada dann irgendwie so britische Gebäude dominierten im Staatsbaustil, hier Winchester Cathedral und so. Ne? Und zurück sind wir dann über die Niagara-Fälle und über die Hauptstadt des Staates New York. Und da waren übrigens damals sehr gut zu beobachten der industrielle Verfall schon. Das ist jetzt also keine so neue Geschichte, die Trump ja jetzt beklagt, dass der ja die Industrie zurückholen will in die USA. Das war damals schon zu sehen. 1994 war das ja. Dann sind wir nach New York gefahren und auch dort war der Verfall der Stadt schon zu sehen und in einer U-Bahn stank es nach Pisse und lauter so eine Sache. Also das, was wir damals nicht gewöhnt waren, jetzt sind wir es gewöhnt. Jetzt haben wir das ja hier auch, also hier, nicht hier an der Ostsee, sondern hier in Berlin haben wir das jetzt auch, können wir das auch die Obdachlosen und so. Die Obdachlosigkeit war damals ja in Berlin noch nicht so sichtbar, insbesondere auf dem Gebiet der Hauptstadt der DDR. Das konnte man da alles schon vorab studieren. Allerdings habe ich auch dort das erste Mal Stand-up-Comedy gesehen. Also das ist auch, das weiß man ja heute gar nicht mehr, das war damals in der BRD noch nicht üblich. Da gab es noch Kabarett, gab es da noch. Ne? Und wenig später ist ja dann Stand-up-Comedy auch zu uns gekommen. Und ich habe die ersten, gleich bei der Landung, ich bin in Boston gelandet, also vor der Fahrt dann, ja, Boston gelandet und habe meine drei ersten richtig fetten Menschen gesehen. Also die so richtig fett, jetzt nicht dick wie in der dritten Klasse oder so, der Dicke in der Klasse, sondern richtig fett. Und hab den ersten gesehen, was ist das denn? Ja? Und fünf Minuten später den zweiten und 10 Minuten später den dritten. Und das Fernsehen war dann also auch dementsprechend erleuchtend, weil da hast du sogenannte Public Channels gehabt. Also öffentliche Kanäle, die nicht kommerziell sind, also ähnlich wie hier ja offene Kanäle, die kein Geld haben. Also so sah das damals auch aus. Und bei den offenen Kanälen hast du immer abwechselnd also fette Weiber auf der Couch gehabt, die sich darüber ausgeheult haben, dass sie fett waren. Und wenn die dann lange genug geredet haben, wurde eine Werbung für Chips eingeblendet. Und dann kam wieder das Jammern übers Fettsein.
Das ist die Logik, die ja auch Bill Gates mit sich herumträgt, der bei Coca-Cola engagiert ist und gleichzeitig die Menschen gesund machen möchte in seinem Sinn. Denkmäler hast du auch beobachtet.
Ja, meine Beobachtung ging dahin, dass etwa so bis zu Anfang des 20. Jahrhunderts Denkmäler für irgendwelche Ereignisse der Historie der USA so aussahen wie in Europa auch und wie auch in der DDR, da irgendeine Kanone, die den ersten Schuss abgefeuert hat, siehe Aurora oder so, ne? Oder irgendwelche Feldherren, irgendwelche Helden, irgendwelche historischen Ereignisse. Und dass das dann offensichtlich im Laufe des 20. Jahrhunderts verschwand. Und die sogenannte, also die Kunst oder auch die Vorstellung darüber, was ein Denkmal sei oder wie ein Denkmal aussieht, dass das dann sich sehr stark geändert hat. Wir haben das ja auf DDR-Territorium dann nacherlebt. Buchenwald-Denkmal, das ist ja noch ein bildnerisches Werk von einem großen Künstler. Und dieser Steinsammelplatz unweit des Brandenburger Tors, das ist die neue Machart angeblicher Denkmäler, über die dann entsprechend hysterisiert wird, wenn zum Beispiel Höcke gesagt hat vor 5 Jahren oder wann das war, ein Mahnmal der Schande, und alles empört sich. Und aufgrund der Empörung begreifen die Untertanen, dass der jetzt was ganz Schlimmes gesagt hat.
Er wurde ja auch immer falsch zitiert, was diese Sache angeht. Er hat sich übrigens auch auf US-amerikanische Denkmäler bezogen und hat gesagt, die USA sinngemäß, ich übersetze das jetzt mal, stellen sich für ihre Verbrechen ja kein Denkmal in New York, während wir für unser Verbrechen in dem Fall Denkmäler errichten. Und zumindest dieses besagte Denkmal in Berlin war ja 10 Jahre vorher auch großes Thema, hat man ja ewig vorbereitet, ehe das dann gebaut wurde, in allen möglichen parteiübergreifenden Gremien, da gab es die AfD noch gar nicht. Also Höcke hat hier eigentlich etwas Altes aufgegriffen. Interessant ist aber jetzt, um zur Verschwörungstheorie zu gelangen, du hast da eine Theorie, wie das sein könnte mit den Denkmälern und den Ereignissen.
Also nochmal, ich komme trotzdem nochmal ganz kurz zurück zu Höcke, weil auch dort wieder eine vernünftige Verschwörungstheorie angebracht ist. Ne? Man kann ja, wenn, wie gesagt, eigentlich erfährt der Untertan, der deutsche Untertan, durch den Empörungston, dass der Höcke was Falsches gesagt habe.
Höcke selbst auch.
Ja, aber wenn man das jetzt mal auf die Probe stellt, die Aussage, was soll denn das sonst sein? Soll das ein Denkmal, ein Mahnmal des Jubels sein, des Triumphs, oder was soll das sein?
Ich weiß, wie ich mir damals in der Badewanne übrigens die Rede von Höcke komplett angehört. Es war die erste Rede, die ich von ihm gehört habe und mich da auch wirklich an den Kopf gegriffen habe über diese Interpretationen. Lassen Sie jetzt aber mal zu den US-amerikanischen Denkmälern kommen.
Lässt mich nicht ausreden, das ist wirklich fürchterlich. Also die Verschwörungstheorie, die ich mir damals sozusagen zurechtgelegt habe, was diese Dinge angeht, dass also zwischen etwa 1900 und 1940, 50, 60 oder so diese alte Machart des Denkmals in den USA verschwunden ist, hängt meines Erachtens zusammen mit den Amtszeiten der Präsidenten.
Also ja.
Du hast mit der Erstwahl 4 Jahre und dann hast du eventuell noch mal weitere 4 Jahre und dann kommt ein neuer Präsident. Das heißt, erstens mal kann ein US-Präsident nicht oder kaum die Bedeutung erlangen wie ein König in England oder wie ein Staatsmann in der Sowjetunion, der 30 Jahre lang ein Land umgestaltet.
Oder selbst ein Helmut Kohl oder Frau Merkel im Prinzip, zumindest durch die Zeit.
Ja, aber da haben wir ja nur das Glück, dass wir weder mit Denkmälern von dem einen noch mit Denkmälern von der anderen.
Kann ja noch kommen.
Kann noch kommen.
Vielleicht regen wir es an mit unserem Gespräch.
Bisher belästigt werden. Ja, also du hast diese 4 Jahre oder diese 2x4 Jahre. Und dann hast du natürlich, bis so ein Denkmal vorgeschlagen ist und durchgesetzt wird und man beraten hat, wie es dann aussehen soll, wo es dann stehen sollte, ja, da ist die Amtszeit schon vorbei. Die Amtszeit schon vorbei. Also entfällt es. Und das ist meines Erachtens ein wesentlicher Grund, weshalb für die großen Könige in England jahrhundertelang solche Denkmäler gebaut wurden. Übrigens haben die Kommunisten in der Sowjetunion eigentlich nichts weiter gemacht, als diese Tradition aufnehmend, nur umgewidmet oder nur umgestaltet in Bezug auf sozialistische Persönlichkeiten. Also in den tradierten Feudalgesellschaften, bürgerlichen Gesellschaften waren ja nur hochwohlgeborene denkmalstauglich. Und die Kommunisten haben gesagt, nö, wir machen das anders. Heute darf bei uns darf auch jemand, der in einer Karte geboren wurde, aber etwas Großes fürs Volk gemacht haben, auf dem Denkmalsockel. Auch die DDR hat das ja zumindest bis in die 60er, 70er relativ konsequent so gemacht, später dann nicht mehr. Der allgemeine ideologische Verfall infiziert über die Westmedien halt.
Auf jeden Fall ist heute großartig im Denkmalbau vertreten unsere nordkoreanischen Freunde. Ich glaube sogar mal gelesen zu haben, wenn heute noch Denkmäler aufgestellt werden, dass sie oft in Nordkorea gefertigt werden. Mir sind in Polen tatsächlich etliche Denkmäler von Papst Johannes Paul aufgefallen, die so sehr nordkoreanisch aussehen, weil die sehr echt sind. Also die sehen, die entstellen ihn nicht oder sind auch nicht modern, die zeigen ihn einfach so, wie er ausgesehen hat. Zu den Amtszeiten wollen wir aber ergänzen, dass es lange Zeit eine Tradition war, dass US-Präsidenten zwei Amtszeiten maximal belegen konnten. Und es war Franklin D. Roosevelt, der dann vier Amtszeiten geschafft hat, also immer wieder gewählt wurde. Und dann wurde es in den Kongress eingebracht mit dem 22. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten, dass man das in der Verfassung verankert, dass nur noch zwei Amtszeiten möglich ist. Aber was hat das ja eigentlich für eine theoretische Folge? Ich habe auch mir Gedanken gemacht und komme zu dem Schluss, dass Politik heute offensichtlich weniger vom Präsidenten gestaltet wird, sondern sich auf andere Gebiete im Staat verlagert.
Naja, ich denke eben, dass diese kurze Amtszeit von 4 Jahren in den USA, wir wissen ja Anfang der 90er von den Russen kopiert, die inzwischen kapiert haben, das ist zu kurz.
Ja, ja.
Also die Tatsache, dass man das zunächst erstmal das US-amerikanische Modell übernommen hat, 2 Kammern, 4 Jahre Amtszeit, 2 Amtszeiten und nicht länger, wo es ja viele Jahre Kritik gab in den 2000ern, als Putin dann plötzlich dann auch wechseln musste als Ministerpräsident, um dann eine dritte Amtszeit machen zu können, ohne dass die Verfassung geändert werden musste, weil es da irgendwie darum ging, hintereinander oder nicht hintereinander und so. Das hat man inzwischen geändert. Ich denke, dass das zu kurz ist für ein normales Regieren. Wenn aber in einem Staat wie in den USA das Geld regiert und es ist zweitrangig, wer da den Präsidenten mimt,
weil das Geld im Ernstfall von der Partei auch noch.
Ja, weil das Geld ja sowieso regiert und zwar kontinuierlich weiter regiert. Und die Institutionen, die das Geld steuern und die vom Geld gesteuert werden, kontinuierlich weiterlaufen, völlig wurscht, wer da gewählt wird, wer da nicht gewählt wird und so weiter, dann kann ich mir diese 4 Jahre halt leisten und diese Begrenzung auf 2 Amtszeiten. Aber offensichtlich sind die Russen ja dann in den 2000ern mit Putin zur Vernunft zurückgekehrt und haben kapiert, für unser Land und für unsere Interessen und für unser nationales Bestehen, zumal ja die Russen nicht die Weltwährung hatten. Die hatten ja nicht den Dollar, die hatten ja den Rubel. Ne? Taugt das nicht, weil wenn wir so regieren oder so wählen und wählen lassen wie in Amiland, werden wir vom Dollar regiert. Wenn wir nicht vom Dollar regiert werden wollen, müssen wir anders regieren.
Es verfing anfangs, Sie haben es ja auch anfangs eingeführt, also da war eine gewisse Romantik dabei seitens dieser US-Idee, aber es hat sich dann halt nicht als tragfähig erwiesen und heute könnte man sagen, es würde ja keiner auf die Idee kommen, zum Beispiel USAID ein Denkmal in den USA zu errichten oder Voice of America oder dergleichen Institutionen, über die USA ihre Ideologie sanft in unsere Herzen tragen, zumindest hier bei uns. Aber mal die andere Frage: Wladimir Putin, würde ihm vielleicht ein Denkmal errichtet werden irgendwann?
Also gut vorstellbar. Wir wissen ja, dass Stalin-Denkmäler zurückgekommen
sind. In der Moskauer Metro.
Zurückkommen und zurückgekommen sind. Und das ist offensichtlich mehr als nur eine Mode, sondern auch wieder ein Stück Einsicht, dass die Geschichtsrevision, wie sie also seit Chruschtschow stattgefunden hat, insbesondere dann seit Anfang der 1990er, initiiert durch Weichenstellung durch Gorbatschow und dann durch Jelzin, noch forciert, dass all das in die Irre geführt hat und dass der Genosse Mao Zedong doch recht hatte, dass man dem Genossen Stalin nach seinem Tod nicht dermaßen ins Grab nachtreten darf, wie das Chruschtschow gemacht hat. Also man besinnt sich auf diese Tradition, man besinnt sich auf die Persönlichkeiten, die Großes bewirkt haben. Ganz sicherlich werden deshalb nicht irgendwelche Fehlerdiskussionen unterdrückt. Jedenfalls ist das der Anschein derzeit. Aber die eigene Historie zu verleugnen, indem man die Personen zu Unpersonen macht, insbesondere bei Stalin, dem man das ja vorgeworfen hat. Also Chruschtschow hat ja Stalin vorgeworfen, er habe Unpersonen geschaffen, die ihm nicht genehm waren und die seien also ins Vergessen verschoben worden. Und tatsächlich hat gleichzeitig er genau das mit Stalin ja gemacht. Und wir sind ja aufgewachsen in einer DDR, wo Stalin quasi nicht genannt wurde, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass, wenn diese Entwicklung weitergeht, man also auch dahingehend zur Vernunft zurückkehrt, dass ein Wladimir Wladimirovich Putin Denkmäler bekommt und nicht erst, wenn er tot ist.
Gorbatschow, für den Denkmäler?
Also wenn es nach mir geht, auf keinen Fall.
Übrigens, in Polen, in Warschau, da steht auch ein Denkmal von Ronald Reagan, weil wir von Denkmälern standen. Auch sehr, sehr gruselig, wenn man sich das überlegt. Aber es gibt eine Parallelität, die ist uns noch aufgefallen, zwischen Gorbatschow und Donald Trump.
Gorbatschow meinte, der totale intellektuelle Überflieger zu sein und sich letztendlich herausgestellt hat als ein als ein Fußabtreter der Amis, als der größte Dummkopf der Geschichte oder einer der größten Dummköpfe der Geschichte. Es gibt ja bei linken Leuten seit etlichen Jahren ein Streiten und Zanken darüber, dass er Ende der 90er wohl gesagt hat, er wollte die Sowjetunion von Anfang an vernichten. Ich habe das nie geglaubt. Ich denke, er hatte zu dieser Zeit die Wahl zwischen, ich bin ein Idiot gewesen oder ich bin einer der größten Idioten der Weltgeschichte. Ich habe ein Riesenland, eine führende Weltmacht in den Abgrund gerissen und zu sagen, alternativ dazu, ja, ich habe das genau so gewollt, dann bin ich gar kein Idiot, dann mache ich mich lieb Kind bei denen, die gesiegt haben. Also bei Donald Trump scheint es ähnlich zu sein. Also der ja den Ukrainer, also den Bruderkrieg in der Ukraine innerhalb von 24 Stunden beenden wollte. So, das ist jetzt ein paar Monate her. Und ich habe ja damals geschrieben, wie du dich vielleicht erinnerst, auch ein Donald Trump wird die Widersprüche des Kapitalismus nicht austricksen können. Er kann die Gesetze, die Marx aufgezeigt hat, die kann er nicht überlisten. Und genau daran scheint er derzeit permanent zu scheitern.
Die Gesetze von Marx hatte auf jeden Fall Peter Hacks auch gut in sich. Ich erinnere mich sehr genau, 1990 gab es da eine Diskussion, in dem er Gorbatschow deutlich mit einem anderen Staatenlenker verglichen hat und vorausgesehen hat, dass sein Wirken letztlich einen Dritten Weltkrieg im schlimmsten Fall zur Folge haben könnte. Wollen wir mal hoffen, dass es nicht so weit kommt. Ich glaube, Donald Trump hat aber auf jeden Fall schon Denkmäler, aber der macht sie sich selbst.
Ja, was das Denkmal angeht, soweit ich weiß, gibt es in New York einen Trump Tower. Das ist ja schon so eine Art Denkmal. Allerdings ist er ja da nicht der Einzige, sondern jede Versicherungsgesellschaft und jede O2-Telefongesellschaft schafft sich ja permanent überall auf der Welt irgendwelche Worlds und Denkmäler und.
Auf jeden Fall lesen wir über Donald Trump. Er will sich am Mount Rushmore verewigen lassen. Dann gönnen wir ihm das. Sieht dann aus wie das Deep Purple Album. Und ich bedanke mich bei Jürgen Eger am Sonnabend wieder.
Ja, und tschüss dann.
Das Dossier.
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus.
11.11. zum Zeitpunkt der Aufzeichnung noch vor 11 Uhr. Gestern für das folgemontagliche Dossier Sarah Wagenknecht und Klaus von Donani geschaut im Westend Verlag. Ein wahrlich kultiviertes Gespräch, als man zum Sofa ging, auf YouTube-Ankündigungen schon gesehen. Tritt Wagenknecht zurück, selbst beim ZDF. Nein! Und so kam es dann auch, liefert mir reichlich Selbstbestätigung für die folgenden Worte. Die erklären, warum jemand wie ich, der sich links liest, in Thüringen Björn Höcke und bundesweit die AfD gewählt hat. Obgleich ich weder Hellseher noch studierter Politologe bin, habe ich Handeln der Sarah und Entwicklung des BSW exakt so vorhergesehen. Ich ging davon aus, dass sie in Thüringen einen auch von mir gewählten sicheren Wahlsieger mit 10% Vorsprung.
Keinen Krieg gegen Russland! Wir wollen Frieden mit Russland!
Verhindert und einem Wahlverlierer zur Macht verhilft. Der große Abstand zum Wahlgewinner in Thüringen offenbart regelrechte Verachtung vor Demokratie bei aller formaler Richtigkeit. Es ist aber auch Inhaltliches sequaliert mit der CDU.
Freiheit ist für uns wichtiger als Frieden.
Der Krieg muss nach Russland getragen werden.
Diese klaren Aussagen von Wahlgewinnern und Verlierern belegen zumindest mir bei aller Rhetorik, dass der Friedenswille der Sarah Wagenknecht nicht allzu ausgeprägt sein kann. Ich neige nun dazu festzustellen, die AfD von einer Landesregierung ferngehalten zu haben, wird ihr Auftrag gewesen sein. So kann sie sich nun zurückziehen, wohin auch immer, wird sie YouTuberin. Aber weiter, bundesweit habe ich vorausgesehen, dass sie die 5%-Hürde nicht mehr schafft.
Heute Vormittag haben wir die Partei Bündnis Sarah Wagenknecht kurz BSW gegründet.
Da ich grundsätzlich ja wohlgesonnen bin, habe ich nach anfänglicher Ablehnung, es ist nachzuhören hier in der kleinen Audiodatei, die ja auch eine Art Tagebuch ist, grundsätzlich einer Neuauszählung der Stimmen zugestimmt. Spätestens jetzt würde ich das deutlich zurückweisen. Da es, sollte das BSW Recht bekommen, eine weitere Zerstörung unserer Demokratie zur Folge haben wird, Thüringen reicht mir. Wir leben ja international längst in Zeiten, wo der eine Wahlsieger den anderen nicht erkennt, wo Trollers in nicht wohlgesonnenen Ländern, die bestenfalls 15% erhalten können, uns als Wahlsiegerinnen erzählt werden. Und wenn es noch eindeutiger wird, wo man Wahlteilnehmer dann gleich vorher verhindert, eine weitere Demission würde übelste Verschwörungstheorien fördern. Und diese Motivation trage ich mit meiner täglichen Arbeit nicht in mir. Bundesweit bei Umfragen ist das BSW selbst mit Wagenknecht deutlich unter 5%. Sachsen-Anhalt, wo nächstes Jahr gewählt wird, so knapp darüber, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass sie den Einzug im Bundesland kommendes Jahr verpasst. All das habe ich vorhergesehen und letztlich auch dann den nun einsetzenden Verfall des BSW. Nur kurz kommentiert die Figuren Ali und Demasio. Wohlwollend schwöre ich, bei Michael Lüders oder Michael von der Schulenburg wäre dieser Soundeffekt nicht zum Einsatz gekommen. Unmissverständlich, wer im nächsten Jahr zu wählen hat und Friedenswillen öffentlich zur Schau tragen will, hat nur eine Option, die AfD, die unzweifelhaft nicht links ist und in dieser Frage auch gespalten genug. Wer das nicht kann, und dafür habe ich Verständnis, kann sich gerne für etwas Kommunistisches entscheiden. Das ist alles gleich diffus.
Der marxistisch-leninistischen.
Ich erlaube mir zu prognostizieren, dass in dieser Richtung in den nächsten Jahren Bewegung eintreten wird. Eventuell sehen wir da auch junge Leute von den Grünen oder der SPD wieder. Gärungsprozesse sind ja dort wahrzunehmen, wie auch bei öffentlich-rechtlichen und staatlichen Medien. Und so gehen wir gleich nahtlos hinüber zum Thema 2.
Und nun die weiteren Nachrichten.
Die kommen auch noch, liebe Svetlana. Aber jetzt erklärt uns erstmal Kollege Vadim Ivanov die Vorgänge um die BBC. Es traten zurück Chef und Nachrichtenchefin.
This is Radio 1, big news in London.
Der Skandal entstand aufgrund einer Sendung der BBC Panorama. Darin wurde eine Rede Trumps aus dem Jahr 2021 so bearbeitet, dass der Eindruck entstand, er rufe seine Anhänger zum Sturm auf das Kapitol auf. Tatsächlich sprach der jetzige US-Präsident jedoch von einem friedlichen Protest. Die BBC hat drei getrennte Teile von Trumps Rede zu einem einzigen Satz zusammengefügt. Der Beitrag wurde von beunruhigender Hintergrundmusik und Bildern von Menschen begleitet, die zum Kapitol marschierten. Ohne dass den Zuschauern erklärt oder darauf hingewiesen wurde, dass die Bilder bearbeitet oder aus dem Zusammenhang gerissen worden waren.
Es ging um den vermeintlichen Sturm aufs Kapitol. Hass und Hetze dieser Art dominieren ja auch in unseren Medien. Dieser Vorgang lässt mich ein weiteres Mal sagen, reformieren kann man sowas eigentlich nicht. Nur noch abschalten. Gewinner, aber auch das muss klar sein, ist dann der Springer Verlag und andere Akteure mit ähnlichen Interessen. Aber auch hier bin ich sicher, dieser längst entstandene Vertrauensverlust ist Sargnagel gesellschaftlicher Art.
Kritiker weisen auch darauf hin, dass der Vorfall mit Trumps Rede nicht der erste Fall von Manipulation seitens der BBC sei. US-Präsident Donald Trump bedankte sich für die journalistische Recherche, die dazu beigetragen habe, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Er bedauerte auch, dass solche Falschinformationen aus Großbritannien kämen. Kreml, das als einer der wichtigsten Verbündeten der USA gilt.
Und nun die weiteren Nachrichten.
Aber zack, zack, wir sind ja schon über der Zeit. USA, der Senat stimmt für den Übergangshaushalt. Bundeswirtschaftsministerin Reiche spricht sich für eine Wachstumsagenda aus. Ohne Rohstoffe, Satire hat es schwer. Indien hält an russischen Ölkäufen fest. Donald Trump begnadigt seinen Ex-Anwalt Giuliani. Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy darf das Gefängnis wieder verlassen. Weißrussland feiert 100 Jahre weißrussischen Rundfunk. Und Alexander Lukaschenko gratuliert dem polnischen Volk zum Nationalfeiertag. In Polen schwindet die Unterstützung für die Ukrainer. Bloomberg berichtet.
Give us a credit.
Quelle eine aktuelle Umfrage. Kreml-Sprecher Pjesko meint, in der Ukraine wächst der Wunsch nach einem Frieden mit Russland. Er erklärt sich danach, Nachrichtenagentur RBK, der im russischen Exil lebende ukrainische Oppositionsführer Medvedchuk appelliert an die Ukraine, die Ratschläge von Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko ernst zu nehmen. Nur so könnten sie nach seiner Ansicht ihr Leben retten und ihre staatliche Identität bewahren. Die Tagesschau frohlockt die Abwesenheit von Sergei Lavrov, dem russischen Außenminister, wäre er in Ungnade gefallen. Russische Medien berichten ein aktuelles Interview. In diesem erklärte er, es gebe viel Chaos in US-russischen Beziehungen zu klären. Quelle RIA Novosti.
Wer hat's erfunden?
Die Schweizer.
Kinder bekommen sie nicht mehr, die Eidgenossen. Wohl hat sich Schatten über sie gelegt. Die Geburtenrate in der Schweiz erreicht einen historischen Tiefstand. Nur noch 1,29 die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau. Der niedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen. Das meldet das Schweizer Bundesamt für Statistik.
Die Russen gewinnen diesen Krieg.
Im Nordosten heute noch Regen, sonst Wechsel aus Wolken und Auflockerungen. Mehr Sonne im Süden, so geht es durch die Woche. Perspektive Abkühlung und unbeständig.
Marcello, vielen Dank für die Nachricht.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.